Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Steuern, dem Podcast für Finanzstrafrecht. Die heutige Folge, ja, wenn man so will, auch eine, die wirklich in Tiefe geht, unterschiedliche Verteidigungsansätze. Ja. Auch im Finanzstrafverfahren ist es so, es gibt nicht einen Weg, der zum Ziel führt, sondern es gibt oft mehrere Wege, die zum Ziel führen. Und der Verteidigungsstil, der ist ja immer ein höchst individueller, kann auch ein angepasster sein, sodass man natürlich, ich vergleiche das immer mit dem Spielstil einer Fußballmannschaft. Ja. Idealerweise sollte eine Mannschaft unterschiedliche taktische Formationen spielen können und der Trainer sollte je nach Gegner, sage ich jetzt mal, unterschiedliche Spielstile haben, unterschiedliche Variantenformationen haben, um einfach hier letztlich das passgenaue Konzept auf den Platz zu bekommen. Und nichts anderes ist es bei uns. Bei mir ist es so, es richtet sich natürlich sehr stark an dem Risikoprofil der Unternehmen aus. Da vielleicht kurz auch den Hinweis, das hatten wir oder habe ich in einer eigenen Folge schon behandelt, welche Risikoprofile es da rein auf meiner subjektiven Wahrnehmung aus der Verteidigungspraxis es gibt. Ja. Ich klassere, das sind 4 Risikoprofile, Unternehmen 1, Musterschüler und Risikoklasse 4 letztlich, ja, wenn man so will, der klassische Bad Boy, ja, und je nachdem wird man dann auch aus meiner Sicht den Verteidigungsstil ausrichten müssen. Oder zumindest bei mir ist das ein entscheidender Faktor, der natürlich neben den individuellen Gegebenheiten anhand der Akteneinsicht, anhand der Schilderungen des Klienten, aber letztlich den Verteidigungsstil bestimmt. Was meine ich damit letztlich? Naja, wenn ich jetzt gehe ins Risikoprofil 1 und 2, also das sind für mich eher diese, wenn man so will, der 1er und der 2er Schüler, das kann man wirklich im Schulnotensystem so nehmen, dann ist es so, im Regelfall werden das Themen sein, die jetzt nicht klassische Vorsatzdelikte sind. Also das ist klassischerweise ein Thema, wo es um die Variante grobe Fahrlässigkeit geht, sodass natürlich hier in seltensten Fällen wird es eine Vorsatzthematik sein, ja, aber das bestimmt natürlich auch diesen Verteidigungsstil. Ja. Warum? Weil ich, wenn es um das Thema geht, ich habe dem Grunde nach eine steuerredliche Einstellung und ich bin dem Grunde nach, sage ich jetzt mal, nicht darauf ausgerichtet, Steuerrisiken zu nehmen, dann wird es auch den Verteidigungsstil beeinflussen. Warum? Dann werde ich ja auch hier einen proaktiven Ansatz gehen. Das heißt, ich werde letztlich einen kooperativen Verteidigungsstil wählen, ich werde auf die Behörde zugehen, ich werde mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten. Warum? Weil ich ja letztlich durch diese Kooperation ja auch maximale Verfahrenskontrolle habe. Und das Ziel ja letztlich nur das sein kann, eine möglichst schnelle Klärung der Verdachtslage. Das ist ja das Thema dieser Musterschüler, wo man sagt, ja, ich habe mir steuerlich nichts vorzuwerfen oder zumindest finanzstrafrechtlich nichts vorzuwerfen, wird aus meiner Sicht nur mit einer kooperativen Verteidigungsstrategie in Einklang zu bringen sein. Ja. Das Ziel und das wirklich das oberste Ziel muss in den Bereichen sein, dass man hier letztlich die Verdachtsmomente ausräumt, ja, und letztlich möglichst schnell eine Einstellung des Finanzstrafverfahrens bewerkstelligt. Ja. Gleichzeitig auch dort ist immer das Thema, je länger ein Verfahren dauert, desto stärker sind Ressourcen gebunden und desto verhärteter werden dann auch oft die Fronten. Ja. Ich bin bei diesen Verfahren immer ein Fan davon, dass man alle Gegenargumente auf den Tisch legt, ja, und die nicht erst bis zur mündlichen Verhandlung aufbehält. Also der Klassiker, der in Österreich ohnehin nicht en vogue ist, dass man sagt, okay, wie in Amerika bei den Verhandlungen, das Schlussplädoyer entscheidet alles. Ja. Also das ist ja genau das Gegenteil. Ja. Also im Schlussplädoyer kann man überhaupt nichts mehr retten. Und da auch bei den Fällen würde ich einfach sagen, ja, raus mit den Argumenten, raus auf den Tisch, gehen wir es durch, wo drückt der Schuh, wo liegen die Argumente und das Ganze löst man auf einer objektiven Argumentation. Ebene, ja. Und nur so kommt man aus meiner Sicht zu dem Ziel, ja, dass man diese Fälle der groben Fahrlässigkeit nachhaltig ausräumt und zu einer möglichst schnellen Einstellung des Verfahrens kommt. Das ist das Thema für Kandidaten Variante 1, Variante 2. Wenn wir jetzt in den Bereich gehen, Risikoprofil 3, wie gesagt, Risikoprofil 3, das sind die Unternehmen, die einfach, wenn man so will, zwar dem Grunde nach steuerehrlich sein, aber Marktgegebenheiten nützen. Also sprich der Klassiker, ja, wenn der Kunde zu lange den Preis drückt, ja, hat der Vertriebsmitarbeiter oder der Bauleiter letztlich das Pouvoir, dass er einen Teil des Geschäftes schwarz macht. Ja. Dass er sagt, okay, ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel, ja, was auch immer, ja, wird dann schwarz gemacht, um einfach diesen Job zu bekommen, um einfach den Umsatz nicht an die Konkurrenz zu verlieren. Das sind natürlich klassischerweise Fälle, wenn die letztlich dann von der Behörde angegriffen werden, wo letztlich ganz klar ist, dass ein Vorsatz vorliegt. Ja? Also das heißt, wenn man so will, das Finanzstrafverfahren beginnt, ja, mit einer Hausdurchsuchung oder mit anonymen Anzeige, wo dokumentiert Schwarzeinnahmen letztlich auf dem Tisch sind, Ja, dann steht der Vorsatz außer Zweifel. Das heißt, das hat natürlich fürs Finanzstrafrecht, für die Verteidigungsstrategie einen gewissen Rebound. Ja, warum? Ja, weil da werde ich mich auf Ebene der subjektiven Tatzeit, also sprich, ob es Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder nichts war, eher nicht die Zähne ausbeißen. Ja, weil wie gesagt, wenn dort einfach schwarze Namen am Tisch sind, steht der Vorsatz im Regelfall außer Zweifel. Ja, das heißt, die Findings der Behörde sind sehr konkret. Oft gibt es anonyme Anzeige, eine Hausdurchsuchung oder es gibt schon einfach einen Betriebsprüfungsakt vom geprüften Unternehmen, von Empfänger oder von der Gegenseite des Schwarzumsatzes, sodass ich letztlich hier, ja, wenn man so will, eher das Thema habe, dass die Abgabenbehörde mehr vermutet, als es wirklich war. Ja, also das ist ja in diesen Fällen oft der wirkliche Hebel, ja, oder der wirkliche Sweet Spot des Verfahrens, wo ich meine Energie praktisch konzentrieren sollte, weil die Behörde sagt jetzt, naja bitte, wir haben einen Fall gefunden und das ist ja nur so grand, ja. Und gerade am Anfang ist das Klima bei den Ermittlungsbehörden, nämlich wenn das Verfahren mit einer Hausdurchsuchung beginnt, dann haben wir im Regelvergleich die finanzstrafrechtliche Außenprüfung, die § 99 Prüfung. Da ist das Klima im Regelfall von starkem Misstrauen geprägt. Ja? Das heißt, da wird es einmal das erste Ziel sein, dass ich wieder mal eine Vertrauensgrundlage herstelle. Ja? Dass ich eine Vertrauensgrundlage herstelle, dass ich mir diese Glaubwürdigkeit, die am Anfang einmal stark gemindert ist, wieder erarbeite, zurückerkämpfe. Ja? Also da muss ich schauen, dass das Momentum auf meine Seiten kommt, ja? Dass ich es nicht in zwei Sätzen verliere. Ja? Also das ist da ganz wichtig, dass ich hier mal die Energie letztlich reinstecke, indem ich versuche hier wieder eine Vertrauensgrundlage mit der Behörde herzustellen. Warum? Weil ich ja, und das ist diese Besonderheit im Finanzstrafverfahren, hier ein kombiniertes Ermittlungsverfahren habe. Ich habe einerseits ein abgabenbehördliches Ermittlungsverfahren, wo die Steuern festgesetzt werden, und ich habe gleichzeitig ein finanzstrafrechtliches Ermittlungsverfahren, ja, wo natürlich dann in Wahrheit die Steuern, die dort rauskommen, genommen werden und der Anklage zugeführt werden. Sodass natürlich das Ziel sein muss, steuerlich wie finanzstrafrechtlich, die Abgaben müssen runter an die Unterkante. Ja, das heißt, in dem Bereich komme ich allerdings nur hin, wenn ich hier wieder mit den Behörden, ja, stark den Fokus aufs Ermittlungsverfahren setze und nicht sage, na lass einmal ermitteln, ja, ums Finanzstrafrecht kümmere ich mich dann erst nach Anklageerhebung. Ja. Na, da ist der Zug abgefahren. Ja. In der Anklageerhebung werden die Bescheide als qualifizierte Vorprüfung des objektiven Tatbestands, nämlich des Finanzstraftatbestands gesehen, sodass ich da wirklich nur in Ausnahmefällen wirklich eine Chance habe, substanziell runterzukommen. Ja? Sodass wirklich bei den Verfahren der Fokus sein muss, im Betriebsprüfungsverfahren runter mit den Steuern. Und das geht letztlich nur, wenn ich hier wieder meine Glaubwürdigkeit herstelle. Sodass ich hier ja in dem Bereich sage, naja, das war ich alles nicht und das ist ja alles ein Blödsinn und das stimmt nicht, das habe ich nicht hinterzogen. Ja? Und ich wirke nicht mit und ermittelt euch den Punkt selbst. Also das wird eher nicht zum Ziel führen, sondern da wird man wahrscheinlich diesen Fokus setzen müssen darauf, dass man hier auch mit der Behörde zusammenarbeitet, einfach um letztlich von diesem Moment wegzukommen, dass hier mehr festgesetzt wird, als es wirklich war. Und das ist ein entscheidendes Ziel, das man letztlich mal verfolgen muss. Gleichzeitig ist das Thema, ich sollte in diesem Verfahren, der schon vorbauen, nämlich im Abgabenverfahren, dass ich finanzstrafrechtlich alle Milderungsgründe mir, wenn man so will, konserviere. Ja? Das heißt, insbesondere ein Milderungsgrund, der im Finanzstrafverfahren natürlich die Strafe dann am unteren Ende praktisch gelangen lässt, ist das Geständnis. Ja? Das Geständnis, das ist ganz klar. Was heißt das Geständnis allerdings übersetzt fürs Abgabenverfahren? Ich werde einen Rechtsmittelverzicht brauchen. Ja, das heißt, ich werde schauen müssen, dass ich mich mit der Abgabenbehörde auf ein Steuerergebnis einige, wo ich dann einen Rechtsmittelverzicht abgeben kann. Ja, das heißt allerdings auch, ja, dass ich mir strittige Positionen nicht für BFG-Verfahren aufhebe. Ja. Der zweite Punkt ist der, entscheidender Milderungsgrund ist auch die Schadensgutmachung. Auch hier werde ich schauen, dass ich nicht nur verträgliche Steuern bekomme, also runter an die Unterkante, dass ich einen Rechtsmittelverzicht abgebe, sondern dass ich die Steuern auch zeitnah entrichte. Ja? Oder zumindest eine Finanzierung aufstehe, ein Ratenkonzept aufstehe, dass ich die Steuern zurückführen kann. Ja? Auch hier wäre es verkehrt, reinzugehen. Naja, einigen tun wir uns nicht, ja, mit der Behörde, wir gehen ins Rechtsmittel und die Steuern setzen wir aus, die zahlen wir einfach nicht. Ja. Auch das wird dazu führen, dass ich dann den Milderungsgrund der Schadensgutmachung nicht habe und das ist insoweit problematisch, als im Regelfall des Finanzstrafverfahren nicht das Abgabenverfahren im Rechtsmittelverfahren abwartet. Ja? Allein schon wegen der MAK-Verfahrensdauer. Also das heißt, das ist ein maximal unglücklicher Startpunkt und wie gesagt, gerade in dem Bereich, wo wir ja bei diesen Hausdurchsuchungsverfahren, bei den Schwarzumsatzverfahren sind, ist ja immer das Thema, die Steuern werden bis zum gewissen Grad geschätzt werden müssen, weil es keine Aufzeichnungen gibt. Ja? Das heißt, gerade bei diesen Schätzungsverfahren ist es ja umso eklatanter, ja, dass man schaut, dass man diese Schätzung nach unten bekommt. Denn im Abgabenverfahren beim Bundesfinanzgericht ist es sehr schwer, die Schätzungen rein mit abgabenverfahrensrechtlichen Möglichkeiten zu bekämpfen, weil einfach das Beweismaß für die Schätzung ja letztlich eine überwiegende Wahrscheinlichkeit ist, also nur 50,01%. Also da wird man sich einfach abgabenrechtlich mit der Behörde am unteren Ende einigen müssen. Und diesen Wert dann auch als Startwert nehmen müssen für das Finanzstrafverfahren. Schaden gut machen, Geständnis abgeben und dann mit einer möglichst günstigen Strafe letztlich die letzte Etappe zu bestreiten, nämlich das Finanzstrafverfahren. Ja. Da auch immer das Thema, was sind die Ziele? Die Ziele sind ganz klar Geldstrafe nahe der Mindeststrafe, Vermeidung von Haftstrafen und bedingte Strafnachsicht in maximaler Höhe. Ja. Das heißt, wie gesagt, in den Bereichen wird man dann auch diesen Verteidigungsstil darauf hinrichten müssen, auch im gerichtlichen Finanzstrafverfahren eine geständige Verantwortung abzugeben und auf die Milderungsgründe zu setzen. Abschließend, und das ist vielleicht ein Punkt, sollte man nicht übersehen, dass natürlich finanzstrafrechtliche Ermittlungsverfahren auch eine Wirkung für die Zukunft haben. Das heißt, ganz wichtig, in den Bereichen, in denen ich nicht geprüft wäre, also sprich diese Veranlagungsjahre, die außerhalb des Prüfungszeitraums stehen, wäre es ganz entscheidend, dass man mit einer Selbstanzeige absichert. Ja? Also das heißt, nicht geprüfte Zeiträume werden mit einer Selbstanzeige abzusichern, einfach, dass man hier das Risiko rausnimmt, dass dann nicht nach dem abgeschlossenen Verfahren, nach dem abgeschlossenen Finanzstrafverfahren das nächste kommt, ja, für die künftigen Veranlagungszeiträume, weil natürlich dann für die künftigen Zeiträume eines schon am Tisch liegt, nämlich eine Vorstrafe, und man natürlich dann im Finanzstrafverfahren nicht mehr an die Mindeststrafe herankommt, sondern es dann empfindlich teurer wird. Also das heißt, das sollte man dann bei diesem Paket nicht übersehen, dass man für die künftigen Zeiträume einfach dann, sollte die gleiche Fehlerquelle noch vorherrschen, mit der Selbstanzeige diese eliminiert. Ja, wie gesagt, das sind diese unterschiedlichen Ansätze, die natürlich stark vom Risikoprofil abhängen, auch natürlich stark abhängen, wie der Akt lebt, wie der Aktenstand ist. Allerdings so ein grober Kompass vielleicht für das sein kann, welche Stile man an den Tag legt. Abhängig davon kann natürlich auch dann die Variante sein, ob man hier unter Umständen auch Kunden und Geschäftspartner schützt. Ja? Weil das ist natürlich auch ein entscheidender Punkt, den ich habe bei der Verteidigungsstrategie. Wenn ich bei der Behörde auf maximale Konfrontation gehe, ja, und es ist klar, dass letztlich schon schwarze Namen am Tisch liegen, ja, dass hier gewisse, wenn man so will, gewisse Bauvorhaben gefunden wurden, gewisse Findings da sind, ja, und es letztlich klar ist, wir sind in einer Schätzungsposition, ja, und man dann, wenn man so will, hier auf Konfrontation geht und sagt, naja, tut's halt einmal, ja, bis sich die Schädel anrennt, dann kann es wirklich dazu führen, dass hier im Bereich der finanzstrafrechtlichen Prüfungsverfahren die Behörde sagt, ja, wenn sie uns nichts sagt, dann gehen wir zu den Geschäftspartnern. Ja? Dann fragen wir die einfach eins zu eins durch. Das ist natürlich schon ein Punkt, wo wir merken, naja, da ist dann massiv das Geschäftsmodell gefährdet. Warum? Weil hier einfach dann hier auch nachhaltige, künftige, wenn man so will, Deals des Unternehmens gefährdet werden, sodass das umso mehr dafür spricht, dass man hier einfach, gerade wenn im Bereich des Prüfungsverfahrens hier angekündigt wird, dass man einfach Geschäftspartner, Kunden oder auch Mitarbeiter befragt, ja, darauf setzen muss, dass man das einfach mit der Finanzstrafbehörde in den Griff bekommt, dass man hier eine Vertrauensgrundlage schafft, dass man hier einfach einen konstruktiven Prüfungsablauf gewährleistet. Natürlich schenkt man da keine Steuern her, im Gegenteil. Ja, aber der Punkt ist, dass ich diese günstigen Steuern bekomme, muss ich meine Glaubwürdigkeit wieder reparieren. Ja. Und wenn ich es nicht mache, drohen unter Umständen noch größere Glaubwürdigkeitsverluste, insbesondere bei Kunden und Geschäftspartnern. Soweit zu dieser Folge. Ich hoffe, es war für den einen oder anderen was dabei. Freue mich über Feedback. Gerne auch an unsere Kanäle richten. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon Lust bekommen, eine Frage zu stellen. Vielleicht gerne auch jederzeit die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen. an meine E-Mail-Adresse. Man findet mich ohnehin im Internet. Wie gesagt, wenn es da von Ihrer Seite Themen gibt, Wünsche gibt, abstrakte Fälle gibt, anonyme Fälle gibt, irgendwelche Wunschfolgen geäußert werden, irgendwas total fad ist, irgendwas verbesserungswürdig ist, jederzeit einfach posten, melden. In dem Sinne, viel Spaß, bis zum nächsten Mal.